dann hat sie mir gesagt, dass wir es viel zeitiger hätten.
Ach ja.
Also, dass sie sozusagen gesagt hat, sie war in ihrem Wahn, so in ihrer Psychose, in ihrer psychotischen Welt. Und das war alles gar nicht so toll, dass sie da wie Öko mit Laub schlafen wollte.
Ja, das war gar nicht ihre schöne Höhle, sondern sie fand
genau,
das eher belastend.
Sie hat Angst gehabt, die ganze Zeit Angst gehabt von den Dämonen, was sie da alles beeindruckt hat.
Ja.
Und da, deshalb, an der Stelle habe ich so gelernt, wo ich so denke, wir können nicht immer sagen, das ist toll, und ne, sondern in der Psychose ist auch so viel Angst mit dabei. Und an manchen Stellen haben wir die Verpflichtung, einfach das auch zu unterbrechen.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomburg Privatkliniken, und wir sind heute zu Gast bei Dr. Ulf Künstler, Chefarzt in der Asklepios Westklinikum in Hamburg. Ja, und heute werden wir für euch mit dem Herrn Dr. Künstler über die schwere psychische Erkrankung Schizophrenie und deren Subtypen sprechen. Wir beschäftigen uns dann natürlich mit dem Begriff der Psychose auch und wollen alles wieder wissen über Ursachen, Behandlungen, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, alles, was rund um diese ziemlich umfangreiche psychische Störung so zu besprechen ist. Ja, Herr Künstler, danke, dass wir heute mit Ihnen sprechen dürfen.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, vielleicht am besten, dass Herr Dr. Künstler Sie sich mal selber vorstellen für unsere ZuhörerInnen, und falls noch was zu ergänzen gibt, werde ich das tun.
Ja, okay. Ja, nochmal, wie gesagt, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute Gelegenheit haben, über eine Erkrankung zu sprechen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, die mich eigentlich schon immer fasziniert hat. Deshalb vielleicht zu meiner Person. Ich bin Leipzig geboren, das hört man wahrscheinlich auch so ein bisschen mit einem sächsischen Akzent. Habe dann Leipzig, war Hilfspfleger, habe dann da noch studiert und dann irgendwann Psychiatrie mich dafür interessiert. Ja, fand ich irgendwie spannend. So, dann mit der Wende war das auch in dem Zusammenhang. Und dass mich so geisteswissenschaftlich eigentlich mehr interessierte, das war zu DDR-Zeit ein bisschen schwierig. Sehr ideologisch geprägt, und eigentlich wollte ich Chirurg werden. Und dann auf einmal kam die Geisteswissenschaft und Psychologie und Philosophie. Und das hat ja bei Psychosen durchaus eine gewisse Überschneidung. Und da habe ich dann für die Psychiatrie gebrannt, habe dort Facharztausbildung gemacht, bin dann in die Schweiz gegangen, war dort an der Uniklinik in Bern, habe dann nochmal eine ganz andere Form von Psychosenbehandlung kennengelernt, nämlich das Soteria-Konzept von Luc Chomby, und bin dann nach Deutschland zurückgekehrt, in Sachsen eine Klinik übernommen und jetzt seit mittlerweile 12 Jahren, wie Sie schon gesagt haben, Chefarzt in Asklepios Westklinikum in Hamburg.
Und wie ich es mir gedacht habe, haben Sie was vergessen? Sie sind nämlich auf der Fokusliste der Top-Mediziner zum Thema Schizophrenie. Das muss ich jetzt nochmal erwähnen.
Okay. Ja, stimmt.
Okay, vielleicht steigen wir einfach mal ein. Also wir haben ja immer viele Fachleute auch, die uns zuhören, und die jetzt müssen ein Momentchen warten. Aber für alle Laien, was ist denn Schizophrenie? Das wird ja oft auch irgendwie so benutzt im Alltag. Ach, bin ich heute schizophren und so. Das hört sich dann so an, als wäre das irgendwie so eine kleine Befindlichkeitsstörung. Also vielleicht räumen wir mal kurz damit auf, was ist denn eigentlich der Begriff der Schizophrenie? Was bedeutet das für einen Patienten?
Ja, da muss man relativ weit ausholen. Aber als erstes kann man schon sagen, es hat zumindest diesen negativen Touch, was Sie gesagt haben, in der Bewertung, dass man irgendwie, wenn man irgendwas verrückt findet, dass man sagt, oh, es ist alles schizophren oder so. Das ist eine sehr große Stigmatisierung, die eigentlich so in Mädchen stattfindet und damit eigentlich auch der Schwere der Erkrankung überhaupt nicht gerecht wird. Und das kommt daher, dass dieser Begriff einfach, dass die Schizophrenie ja so aus dem Griechischen eben gespaltenes Irresein, gespaltene Seele eigentlich heißt, und viele damit eher so ein, ja, Dr. Jekyll, Mr. Hyde Phänomen verbinden und denken, da irgendwo gibt's da zwei Persönlichkeiten, die in dem Menschen wohnen und so irgendwo. Der Böse, der Gauner, und auf der anderen Seite gut, und das ist natürlich alles Blödsinn. Darf man auch nicht verwechseln, vielleicht manchmal mit einer dissoziativen Identitätsstörung, multiple Persönlichkeitsstörung, da kann das möglich sein, aber das hat mit Schizophrenie, mit einer Psychose eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig so. Und dann, ich habe ja schon so ein bisschen Synonym immer verwandt, Psychose, Schizophrenie, das ist so im Sprachgebrauch auch ein bisschen schwierig. Die Schizophrenie ist eigentlich eine Form der Psychose. Und die Psychose heißt im Endeffekt, wenn wir etwas Psychotisches erleben, dann ist unsere Wahrnehmung gestört, dann ist unser Realitätsbezug eben ein Stück verrückt. So, was die Verrücktheit hier sagt. Ne? Das ist nicht so, wir erleben Dinge, die so ein Stück anders sind als in der Realität. Und das ist eigentlich das Psychotische. Und das kann ganz viele Ursachen haben. Das kann reaktiv auftreten, so im Rahmen von gerade ganz schweren Traumata, dass man da kurzzeitig auch mit Wahrnehmungsveränderungen reagiert. Das kann organische Ursachen haben, also drogeninduzierte Psychosen kennen ja auch viele, ne? So, also erstmal vom Begriff her, ob sie selber kennt, weiß ich nicht. Aber dass man eben über Halluzinogene, LSD, Cannabis einfach in andere Zustände kommt, andere Dinge wahrnimmt. Das gibt's auch beim klassischen Alkoholentzugsdelir, also die berühmten weißen Mäuse, die die Patienten dann im Delir sehen. Das kann auch nach einer Operation sein, durch die Stoffwechselveränderungen, die es halt durch eine Narkose gibt. Das kann im Rahmen einer Gehirnerkrankung, sagen wir mal Morbus Parkinson sein. Also es gibt ganz viele verschiedene Ursachen, wo wir psychotisch reagieren können. Und dann gibt es eben neben diesen, sagen wir, organischen Ursachen und den externen, die wir kurz besprochen haben, eben auch sogenannte endogene Ursachen. Also wir sagen, okay, da gibt's jetzt keine Erkrankung des Gehirns oder irgendeine klassische Stoffwechselveränderung mit einer Schilddrüsenüberfunktion oder so, sondern da gibt es eine Veranlagung und dann sozusagen endogen, wenn da Faktoren zusammenkommen, dann wird man psychotisch. Und da wiederum gibt es dann eigentlich so, sagen wir mal, auch da nicht nur die schizophrene Psychose, sondern es gibt die affektive Psychose, also gerade wenn wir an die depressiven Patienten denken, die ja, wenn sie ganz schwer krank sind, dann auch so Wahnbildungen haben, dass sie so überzeugt sind, dass sie zum Beispiel verarmen oder dass sie eine ganz Schuld auf sich geladen haben. Und wenn wir an den manischen Patienten denken, der dann halt ja überzeugt ist, dass er ein ganz großer Künstler ist oder ein großer Kompositeur oder 100.000 Sachen machen kann. Also auch in dem Bereich der endogenen Psychosen gibt es nochmal so eher die affektiven Psychosen. Und dann gibt's halt diese Gruppe der schizophrenen Psychosen. Und da ist dieses psychotische Erleben eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass es auch diese verrückte Realitätswahrnehmung gibt, dass die Wahrnehmung geändert ist und dass sozusagen das Denken, Fühlen, Handeln gestört ist. Auch so meistens in dem Bezug zueinander. Also dass man Dinge hört, zum Beispiel Stimmen hört, wo niemand im Raum ist. Also wenn jetzt unsere Hörer den Podcast abschalten und uns dann weiter reden hören, dann wäre das so eine klassische akustische Halluzination. Oder dass man das Gefühl hat, man kann Gedanken beeinflussen. Also ich kann jetzt Ihre Frage vorwegnehmen, weil ich schon genau weiß, was Sie denken, was Sie mich fragen werden. Auch das ist, also ich erlebe das mal.
Oder Sie haben Angst, dass ich Ihre Gedanken beeinflussen kann.
Genau.
Das wäre auch nicht
genau.
Ganz okay.
Und andersrum wäre das nämlich genauso. Und deshalb haben wir manchmal Patienten, die wir sehen, die so wie Badekappen, die solche Helme tragen mit Aluminiumfolie, um sich praktisch auch zu schützen, weil sie das dann meistens überstrahlen irgendwo, sich zusammenreimen, dass sie dann bestrahlt werden und mit diesen Helmen aus Aluminiumfolie versuchen, irgendwie diese Strahlen abzuwehren. Also das ist meine sogenannte Ich-Störung. Also diese Grenzen des Ich, was ja immer von der Umwelt abgegrenzt ist, das ist meins, das ist mein Erleben, das ist mein Denken, das ist mein Geist, das ist meine Seele, dass das durchlässig wird und dass das von außen beeinflussbar ist. Und dieser Symptomkomplex insgesamt, der macht so das schizophrene Erleben aus im Endeffekt.
Mhm. Genau, eine Auffälligkeit, finde ich, ist ja auch mal bei den schizophrenen Patienten, die oft so paranoide, wahnhafte Ängste haben. Also ich trinke nichts auf der Station, weil ich Angst habe, die vergiften mich oder ich werde verfolgt und von irgendwelchen wilden Mächten, Geistern oder sonst eben. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen.
Ja, sehr gern. An sich ist dieses wahnhafte, paranoide Erleben auch relativ bei vielen psychischen Erkrankungen sogar, dass das vorkommt. Das kennt man auch bei den dementen Patienten oft, ne? So diese psychotische Erleben, dass sie irgendwie ganz sicher sind, dass ihnen da jemand das Geld stehlen will oder die Wohnung wegnehmen will. So gerade bei den älteren Dementen ist das ja sehr, sehr ausgeprägt. Bei den schizophrenen Patienten ist es so nach der Nomenklatur auch eher dieser bizarre Wahn. Also, dass die Patienten überzeugt sind, zum Beispiel die 7., 8. Jungfrau Maria zu sein, in einer Inkarnation, die dann irgendwo schon schwierig ist, sich auch gut katholisch noch herzuleiten, oder eben, dass sie ein Außerirdischer sind, mit der festen Überzeugung. Und das ist auch das Phänomen ja eigentlich, dass man dahingehend den schizophrenen Wahn sofort erkennt, ohne dass man Psychiater sein muss. Also wenn Sie auf der Straße jemanden treffen und er sagt, er wäre Napoleon, dann brauchen Sie nicht Medizin zu studiert zu haben, um zu sagen, gut, okay, der ist jetzt verrückt. Ne? So, also der Wahn ist so klassisch, dass er eigentlich uns allen auffällt. Und wir bis heute aber, kleine Nebenbemerkung, gar nicht so richtig wissen, wie eigentlich die Wahnbildung so zustande kommt, beziehungsweise so genau auch noch nicht definieren können eigentlich, was ist das jetzt, Urteilsbildung und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend, aber jeder Laie kann es sehen. Und genau, die verrückten Wahninhalte sind typisch für die Schizophrenie, bizarr, sagt die ICD-10.
Was ich auch immer interessant finde, was man auch beobachten kann, auch auf der Straße, ist, dass manchmal, ich sag mal, jemand, der eben schizophren wahrscheinlich ist, einem entgegenkommt, und dafür muss er noch nicht auf der Station sein, in einem, sagen wir, im Hochsommer mit einem Mantel, mit einem Pelzmantel oder umgekehrt im Winter in Socken oder so plötzlich über die Straße flitzt. Kann Sie da was zu sagen zu dieser Temperaturwahrnehmungsthematik bei den Schizophrenen?
Ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das sozusagen die unterschiedliche Temperaturempfindlichkeit ist, wie ja auch Patienten in der Psychose oft Farben viel intensiver wahrnehmen, Geräusche intensiver wahrnehmen, ob sie da möglicherweise auch Temperaturunterschiede anders wahrnehmen als wir oder ob das manchmal auch gewisse Schutzmechanismen sind, weil sie irgendwo sich durch manche Dinge beeinflusst fühlen und demzufolge sich ein Stück auch versuchen, vor Fremdbeeinflussung zu schützen. Oder ob sie teilweise in ihrer psychotischen, fragmentierten Welt sozusagen überhaupt keinerlei Wert darauf legen, was sie anhaben oder wie sie, wo es keine Rolle spielt, sagen wir es mal so, ob sie bekleidet sind oder nicht. Dass auch dieses Erleben sozusagen, was für uns wichtig ist, wenn wir mal aus dem Haus gehen, einfach zu gucken, okay, liegt Schnee, dann ziehe ich warme Schuhe an, regnet es, nehme ich einen Schirm mit oder die Regenjacke, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Dass das in der Wahrnehmung sozusagen eine Bewertung von Situationen völlig egal ist. Und ich glaube, das haben wir manchmal so mit den schizophrenen Patienten. Wer so Ambulanzkontakte hat, der ist dann manchmal verärgert, dass die Patienten oder auch in der Klinik, dass die Patienten einfach nicht zum Termin kommen. So, da gibt's ja diesen Begriff nicht wartezimmerfähig oder so, wo sie nicht so getaktet sind. Und es ist manchmal oft überhaupt nicht der böse Wille der Patienten oder so, sondern dass sie ein ganz anderes Zeitempfinden haben als wir. Ja, wo wir getaktet sind und wo wir gucken und sagen, ja, okay, dann eine Stunde Zeit, da kann ich noch das machen, das schaffe ich vielleicht nicht mehr, da habe ich den Termin, dass das für die schizophrenen Patienten die Zeiten ganz anders sich anfühlen, gedehnter sind, kürzer sind, dass Zeitabstände völlig, für uns jetzt völlig falsch, von der realen Zeit eingeschätzt werden. Also das sind so spannende Phänomene, finde ich.
Mhm. Genau, vielleicht nochmal auch spannende Phänomene ist ja auch, spricht ja auch so von Positiv- und Negativ-Symptomatik. Vielleicht können wir die Begriffe auch gleich nochmal ein bisschen besprechen. So, das hat ja eher was mit dem Denken und mit der also Antrieb und Motivation und so zu tun. Vielleicht können wir das auch nochmal kurz damit einbringen, was das bedeutet bei der Schizophrenie.
Ja, sehr gern. Da muss man auch wieder ein bisschen weiter ausholen.
Kein Problem.
Aber im Endeffekt ist ja der Begriff der Schizophrenie ist ja, das hatten wir ja schon gesagt, ne, das ist so da 1910 oder 20 irgendwann von Eugen Pleuder geprägt worden. Und vorher gab es den Begriff dann der Dementia praecox von Kreppelin, weil der so als erster das beschrieben hat und gesagt, es gibt so in den Anstalten die Leute, die es so im Endeffekt Patienten, die ja so vor sich hin vegetieren eigentlich, die so ein ganz hohes Defizit haben. Und das hat er dann irgendwo so mit frühzeitige Verblödung beschrieben eigentlich und hat eher diesen Endzustand einer vielleicht chronischen, unbehandelten schizophrenen Psychose gesehen. Und Pleuler hat das dann aus Zürich dann ganz anders gesehen. Da hat so mehr die, was wir heute wieder denken, so diese Störung im Fühlen, im Denken, so dass das manchmal sie keine zusammenhängenden Sätze bilden können, dass das Denken völlig sprunghaft ist, dass es inkohärent ist, dass das Denken wie zerfällt, dass ich über Hundertstel ins Tausend komme und kann gar nicht folgen, kann gar nicht vernünftig mit ihnen reden. Er hat das viel eher gesehen und auch so Störung der Affektivität und dass man so ein Glaswandphänomen, dass man so auch emotional so keinen Rapport kriegt, dass man das sieht und man kommt irgendwie nicht in Beziehung mit dem Patienten, was ja auch so ein bisschen das Autistische ist. Er hat das in den Vordergrund gerückt. Dann kam Schneider, der hat es wieder ganz anders, hat gesagt, nein, das sind die, wir brauchen klare Symptome, und der hat dann das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Ich-Störungen und diese akustischen Halluzinationen, dieses Stimmenhirn und den bizarren Wahn dann im Vordergrund gerückt. Und dann kamen die Amerikaner und dann kam Frau Andreasen und die hat gesagt, naja, eigentlich ist es, gibt es so eher diese Positiv-Negativ-Symptome. Das ist so ein ganz altes deutsches Konzept, sogar aus dem 19. Jahrhundert, was jetzt nicht mit Schizophrenie zu tun hat. Und die, das hat es dann darauf besetzt und hat gesagt, okay, es gibt so Dinge, wo mehr passiert, also wo wir Stimmen hören, mehr hören als da ist, wo wir vielleicht auch einen Wahn haben, wo wir uns mehr, ich sage mal salopp, zusammenreimen, als in Realität dahinter steht. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Negativsymptome, da wo die Stimmung weniger ist, wo wir sozusagen, wo die nicht so auslenkbar ist, wo das so alles ein affektiver, emotionaler Gleichstand ist, so eine Nulllinie, wo man dann Antriebsdefizit hat, wo man irgendwo nicht in die Gänge kommt. Also das ist eher das Negative, die Minussymptomatik, und dann gibt's die Plus, die Positivsymptomatik, wo es zu viel ist. Und das ist so ein Konzept, was wir jetzt ja auch viel in der Psychoedukation benutzen, da so seit den 90er Jahren, um das den Patienten und den Angehörigen eigentlich erklären zu können, dass es so diese zwei Symptomkomplexe gibt. Dann gibt es noch die kognitiven Störungen dazu. Und dann ist das so unterschiedlich im Verlauf. Und mal sind die einen stark und mal die anderen. Meistens sind die Plus-Symptome relativ kurzzeitig, führen aber oft dann zur stationären Aufnahme, weil sie natürlich im sozialen Kontext stören. Wenn jemand eben psychotisch ist, so wie Sie es ja beschrieben haben, da fällt es der Umwelt ja auch auf. Und die Negativsymptome sind eher die, die den Verlauf dann bestimmen, gemeinsam mit den kognitiven Veränderungen. Die sind meistens dann eher überdauernd und dauern viel länger. Sind noch viel schwieriger zu behandeln.
Und für die Patienten auch schwer zu ertragen, genau. Teilweise. Ja. Genau. Da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir mit der Medikation das beschreiben, weil das ja auch dann oft ein großes Thema ist. Mhm. Wie fühle ich mich mit Medikamenten und warum brauche ich die überhaupt und so. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wie sich eine sogenannte Prodromalphase äußert, weil wir auch gerade gesagt haben, was fällt so auf im Umfeld, und oftmals wird das ja leicht auch übersehen, die Vor- oder Frühsymptome der Schizophrenie. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen beschreiben für auch Angehörige, die vielleicht zuhören und denken, ja, mein Kind ist auch ein bisschen komisch oder mein Angehöriger ist manchmal so, vielleicht ist das sowas, dass man das so ein bisschen mal beschreibt.
Ja, gern. Das ist wie alles halt so schwierig immer, das zu differenzieren, auch nicht nur für den Laien, sondern auch für uns Profis. Im Endeffekt wissen wir, dass es so eine Prodromalphase gibt, die ja vielleicht so in der Pubertät mit 12, 13 vielleicht irgendwo so beginnt und die so ganz unspezifisch ist. Die äußert sich so ein Stück durch Konzentrationsstörungen, dass die Menschen selber dann so die jungen Menschen wahrnehmen, sie können irgendwie nicht mehr so richtig vielleicht in der Schule folgen, manchen Dingen, dass ihnen so ein bisschen schwerfällt, dass sie sich so ein bisschen zurückziehen, dass die Stimmung vielleicht auch so ein Stück schlechter wird, dass sie so irgendwie das Gefühl haben, so den Kontakt zu ihrer inneren Peergruppe, zu den Freunden, Freundinnen irgendwie so zu verlieren, weil sie irgendwie nicht mehr so richtig folgen können. Weil sie so merken, sie fühlen sich in der Gruppe so ein bisschen unwohl, weil sie irgendwie manchmal auch nicht so richtig jetzt was beitragen können, wenn die anderen was sagen, und sie sich immer mehr ein Stück zurückziehen. Und das ist ja nicht ungewöhnlich. Also
könnte man jetzt unter pubertärer Junge oder so einordnen, ne? Der geht Gaming machen und hat keine Lust auf seine Eltern oder
genau,
so.
Genau, wollte gerade sagen, ne? Das ist ja alles sozusagen noch ganz normal, das ist noch nicht verrückt, sondern das hängt halt auch mit der Adoleszenz, mit der Pubertät ganz normal zusammen, ist ja auch wichtig, also diese Phasen zu haben. Und deshalb ist es so schwierig, an dieser Stelle sozusagen da schon daraus etwas Krankheitswertiges zu machen. Deshalb gibt es diese Früherkennungszentren da in den verschiedenen Städten, Hamburg, Köln und so weiter und so fort, wo man dann versucht, diese subjektiv meistens empfundenen Veränderungen, die sich noch gar nicht so objektivieren lassen, sondern die wirklich nur der Patient, die Patientin so berichtet, um da schon ein Stück diagnostisch vielleicht sagen, okay, das könnte der Beginn der Psychose sein, weil, und das ist die Krux daran, dass wir heutzutage genau wissen, je länger die Psychose sozusagen unbehandelt ist, desto schwerer ist sie perspektivisch zu behandeln, desto schlechter ist die Prognose. Und auf der einen Seite wollen wir nicht frühzeitig schon medikamentös dann sagen, gut, okay, hier ist jemand konzentrationsgestört, nicht ganz so gut, ja, antipsychotische Medikation oder so. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht so lange warten, wenn wir im Vorfeld schon wissen, ja, okay, bevor es dann zu einer ganz großen floriden Psychose kommt, wo wir möglicherweise warten müssen, bis zur Zwangseinweisung kommt, weil vorher der Patient oder die Patientin dann schon gar nicht mehr krankheitseinsichtig ist und sagt, nee, also ich gehe ja nicht zum Arzt, was soll ich da? Ne? Also deshalb ist es so eine vulnerable Phase und die Früherkennung ist demzufolge extrem wichtig.
Mhm. Und das ist, finde ich, sehr interessant, dass es da Früherkennungszentren gibt. Ich würde die in die Shownotes packen, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, sodass der sich dafür interessiert, zumindest mal über die nachgucken kann und sagen, vielleicht gehe ich da mal gucken.
Ja, genau.
Weil, genau, und das, vielleicht können wir da gleich mal drüber gucken, was der Erkrankungsgipfel jeweils ist, weil der ist ja durchaus, gibt es ja zwei Gipfel, soweit ich weiß, und wie man dann und warum man eben so früh dann behandeln muss, dass wir vielleicht dann mal auf die Behandlung auch dann im nächsten Schritt eingehen. Also was tue ich, wenn ich dann eben jetzt Früherkennung, meinetwegen merke, der ist schon dabei, in Plus-Symptomatik zu kommen zum Beispiel. Genau, also die Gipfel vielleicht kurz mal und dann, was machen wir dann?
Also ja, Gipfel ist eben so im jungen Erwachsenenalter und bei den Männern immer ein bisschen zeitiger als bei den Frauen, so um 2-3 Jahre vielleicht, ja. Zwischen 20, 25 und dann zwischen 23 und 26. Aber da reden wir dann eben schon über einen Ausbruch einer Psychose. Da reden wir nicht über die oft dann über Jahre schon vorweggehende Prodromalphase oder noch zeitiger. Und dann gibt es bei den Frauen noch den zweiten Gipfel, so nach dem 40. Lebensjahr, vor dem Hintergrund, den übrigens Bleuler auch schon vor über 100 Jahren festgestellt hat. Und da gemeint, das Konzept von Herrn Krevelin kann nicht so stimmen, weil es gibt Frauen, die auch später noch mal schizophren erkranken, was wahrscheinlich so mit der Östrogenhypothese zusammenhängt, dass es da einen gewissen Schutzfaktor gibt. Und wenn der dann mit der Menopause wegfällt, dass es dann nochmal so einen kleineren zweiten Erkrankungsgipfel bei den Frauen gibt. Die 2-3 Jahre, weil wir schon bei Früherkennung so sind, die sind schon entscheidend eigentlich, wenn wir so überlegen, zwischen 20, 25, da werden ja so die Weichen gestellt, ne? Und da machen 2 Jahre viel aus, also ob ich ein Abitur gemacht habe oder ob ich das Abitur nicht geschafft habe, ob ich im Studium schon begonnen habe oder ob ich noch gar nicht begonnen habe, ob ich es abgeschlossen habe, ob ich vielleicht schon partnerschaftliche Beziehungen geknüpft habe, ob ich mir schon eine feste Partnerschaft habe aufbauen können oder nicht. Und insofern sind es eben doch häufiger die jungen Männer, die eben zeitiger durch diese 2-3 Jahre zeitiger erkranken, in einem schlechteren sozialen Gefüge sind. Bei den Frauen ist es häufig so, dass sie dann schon gewisse Beziehungen, die ich so geschildert hatte, oder Berufsabschluss gemacht haben, und bei den Männern nicht. Und dann sind die Männer halt oft nochmal in einer schlechteren Position, weil sie ein schlechteres soziales Netz haben, weil sie keine Berufsausbildung haben und dann halt auch häufiger noch bei den Eltern zum Beispiel über viele Jahre hinweg leben, weil sie gar nicht so diesen Fuß in die Tür des Lebens sozusagen bekommen haben. Und was dann auch teilweise diese hohe Suizidalität erklärt, gerade bei Männern, wenn die männlich schizophren erkranken, wenn die so nach der ersten Erkrankung oder nach 2 Episoden vielleicht dann so realisieren, wie sehr sich ihr Leben jetzt und ihr zukünftiges Leben, wenn sie nach vorne projizieren, wie sehr sich das unterscheidet von dem, was sie eigentlich mal als, weiß ich nicht, Kind, Jugendlicher irgendwie dachten, was sie machen könnten, und feststellen, dass eigentlich wahrscheinlich sich gar nichts realisieren lassen wird. So, keine Ausbildung, vielleicht auch nicht mal eine Familie gründen, Frau finden, Partnerin finden, etc. Und das ist so eine ganz sensible Phase, wo sich leider Gottes doch Patienten unabhängig vom psychotischen Leben dann so im Sinne eher des Bilanzieren dann sich mit so oft sehr harten Methoden suizidieren. Also insofern ist auch diese Früherkennung ist gut, wenn sie das dann nochmal in den Kinos oder so bringen, weil das schon auch eine sehr, der Stelle auch lebensbedrohliche Erkrankung dann irgendwo sein kann, muss man es einfach sagen.
Ja, und umso wichtiger, dass es behandelt wird, und zwar früh, das haben wir ja jetzt schon verstanden. Jetzt ist natürlich oft so, dass selbst die, ich sag mal, Psychologen, Fachleute oft so ganz kritisch sind. Ne? Ja, so Medikamente, also das finde ich ja nicht gut und muss das dann immer sein. Und ich finde, hier ist jetzt nochmal wichtig, deutlich zu machen, warum es gerade bei dieser Erkrankung wichtig ist, zumindest das nicht so abzutun, sondern damit ernsthaft frühzeitig zu starten. Und das würde ich jetzt auch gerne nochmal erklärt haben für alle unsere Zuhörer.
Genau. Also, die Behandlung ist natürlich, also nochmal, oder andersherum vielleicht. Ich kann gut verstehen, wenn man skeptisch ist gegenüber der Medikation. Und vor allem, wenn das die Betroffenen sind. Wenn wir Fachleute skeptisch sind gegenüber einer Medikation, dann würde ich gerne wissen, warum. Dann möchte ich den schulmedizinischen, biologischen Hintergrund haben und dann kann ich den teilen oder nicht. Da einfach nur so skeptisch zu sein, weil wir gegen Medikamente sind, das ist Blödsinn. Die Betroffenen, die die Medikamente nehmen müssen, die haben aus meiner Sicht schon ein klares Recht zu sagen, warum sie möglicherweise Medikamente auch nicht wollen, was auch mit der Wirkung natürlich schon zusammenhängt und es natürlich auch andere Wirkfaktoren gibt, auch ohne Medikation. Und gleichwohl die Medikation so aus unserer Sicht biologisch gesehen schon noch eine Rolle spielt, warum ich das vielen Patienten einfach auch empfehle, sich gemeinsam mit mir zu besprechen, dass eine Medikation halt gewisse Vorteile hat, wenn man das gut einstellt, wenn man die Befindlichkeiten der Patienten berücksichtigt, wenn man das Erleben berücksichtigt, sagt, okay, dass man dann die Dosierung entsprechend anpasst, guckt. Aber dass es so einen gewissen Schutz bedeutet eigentlich, die Medikation. Und ich glaube, das ist dieses zu vermitteln, dass es dieser Schutz ist, der ist, glaube ich, sehr wichtig, aber es darf dann nicht aufhören. Also wenn wir von der Dopaminhypothese ausgehen und sagen wir, okay, das Medikament, es gibt eine dopaminarge Störung im Gehirn und das Medikament klettet es jetzt sozusagen. Das blockiert die Rezeptoren und man kann nicht mehr so viel Dopamin ran und damit wird das psychotische Erleben weniger, beschäftigt die Patienten nicht mehr gut. Wenn es dann aber aufhört und die Patienten irgendwann wieder ihre Medikation absetzen, und die Compliance-Rate ist genau wie bei den somatischen Medikamenten. Also Blutdruckmedikamente nehmen, glaube ich, auch 70% der Leute unregelmäßig oder so. Also die setzen die Medikamente ab, dann werden sie wieder psychotisch. Mhm. Und dann kommt das Gleiche wieder. Die Wahninhalte, die Psychoseinhalte sind extrem stabil über die vielen Jahre hinweg. Das ist immer das gleiche Thema, was dann kommt. Weil das gleiche System sozusagen wieder etabliert wird, Dopaminakt. Das heißt also, wenn ich das einmal irgendwie versucht habe zu dämpfen, dann muss der nächste Schritt sein, dass ich mit dem Patienten die psychotische Erfahrung bespreche, dass ich versuche, mit ihm gemeinsam zu schauen, wie er das jetzt in den Lebenskontext reinbekommt, damit er perspektivisch, wenn sich wieder Dinge verändern oder so, unabhängig jetzt von Medikation absetzt, auch mit Medikation, weil Stress dazukommt, irgendwelche privaten Situationen, Beruf, etc. Und dann wieder so ein psychotisches Erleben langsam so durchguckt, dass wir dann natürlich frühzeitig reagieren können und frühzeitig dann gemeinsam das besprechen können und sagen, komm, guck mal, jetzt gibt's Alternativen, was erlebst du wieder? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass anders sein kann? Also insofern bildet die Medikation eine Basis, das denke ich schon. Die muss gut dosiert sein mit dem Patienten. Das geht wirklich nur im Shared Decision Making, wie man so schön sagt, weil er das nimmt und weil er es erlebt. Mhm. Und dann müssen wir schauen, dass wir Psychoedukation haben wir besprochen, metakognitives Training zum Beispiel, also Dinge, die sozusagen das psychotische Erleben und das Denken mit beeinflussen. Und dann müssen wir es soziotherapeutisch machen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir mit dem Patienten über die ganzen Dinge, die ich so vorhin als problematisch angesprochen habe, Berufsausbildung, gemeinsam irgendwie, ja, Partnerschaft, Peergruppe aufbauen, Ablösung von den Eltern. Da kommt ja so viel zusammen und das muss natürlich auch alles nicht nur am Tisch irgendwo, wie wir sitzen, besprochen werden, sondern das muss in der Lebenswelt mit dem Patienten gemeinsam eigentlich gemacht werden, da muss er begleitet werden.
Ja, also ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen, für die jetzt nicht so ganz im Thema drin sind, weil manchmal haben wir ja auch Leute, die zuhören und sagen, ich finde das total spannend, aber ich muss diese ganzen Begriffe. Also die Dopaminhypothese heißt, wir haben sehr viel Dopamin im Kopf, was an verschiedenen Rezeptoren andockt und dadurch so quasi das ganze Kopf, jetzt mal vereinfacht gesagt, durcheinander bringt. Und die Medikation, egal welche, in verschiedenen Variationen hilft sozusagen diese Dopaminrezeptoren zu blocken, mal mehr, mal weniger spitz und selektiv in den einzelnen Gehirnarealen, die hoffentlich auch dann entsprechend angesprochen werden, so grob. Ja? Und da gibt es ja verschiedene Medikamente, da würde ich jetzt auch gleich nochmal nachhaken. Also erstmal so viel zu dem Thema, wie wirkt es? Und jetzt könnte man ja jetzt vielleicht mal ganz provokant sagen, als Patient, nehme ich mal die Patientenrolle ein. Also erstens mal, warum ist denn das überhaupt so schlimm? Also dann halte ich mich halt mal für 3 Wochen für Jesus oder für die wiedergeborene Maria und dann nerve ich auch alle und ich weiß, dann ziehe ich mich auch komisch an und dann rede ich komisches Zeug. Aber das geht ja irgendwann auch wieder weg und dann bin ich danach halt ein bisschen schlapp und müde und komisch, aber auch das ist ja dann nicht so schlimm, weil wenn ich nämlich Medikamente nehme, dann fühle ich mich, und das ist das, was viele sagen, abgeschaltet, stumpf, wie so ein Roboter, ich habe keine Libido mehr, sprich keine Lust mehr auf Sex, ich bin irgendwie gar nicht mehr ich selber. Und warum ist es jetzt so schlimm, wenn ich eine Psychose nach der anderen hätte und man dann vielleicht damit zu Hause umgehen lernt?
Genau. Also das fände ich auch nicht schlimm. Also okay. Ich fände das nicht schlimm, wenn man eine Psychose hat, und dann sozusagen, also wie sie es geschildert haben, halt für eine Weile mal austillt und dann irgendwo sich für Gott hält und so weiter und dann ist alles gut. Aber so ist es ja meistens nicht.
Eben, darauf wollte ich hinaus.
Erstens ist es oft so, dass es halt ohne Behandlung so das psychotische Erleben halt länger anhält. So, vielleicht das ganze Leben lang. Damit sozusagen ja auch die, man sozusagen von der Umwelt sich entfremdet. Sozusagen man wird viel mehr in sein Privates zurückgeworfen, weil ja niemand mit einem die Erfahrung tauscht. Also wer will sich denn die ganze Zeit mit jemandem unterhalten, der sich für Jesus hält? Also derjenige, der sich für Jesus hält, wird irgendwann feststellen, dass er ganz alleine auf dieser Welt ist, weil niemand mit ihm mal Kontakt haben will, weil sie alle denken, dass er nicht Jesus ist. Und da kann er so viel reden, wie er will, er wird sie nicht überzeugen können. Und demzufolge ist er irgendwann immer privativ, hat das Scharfwetter mal genannt, so ein Wahn. Also er wird immer mehr abgekapselt durch sein Erleben. Und das wünschen wir ja niemanden. Und ich glaube auch nicht, dass der Patient oder die Patientin, das bin ich jetzt gendermäßig, ne, dass das von vornherein die Absicht ist. Vielleicht an der Stelle ganz kurz das Beispiel dazu. Wir hatten, als ich in der Schweiz war, hatten wir eine Patientin, die lange Zeit im Schweizer und Berner Oberland gelebt hatte. Dort mit über 2-3 Jahren im Endeffekt eine bekannte schizophrene Psychose hatte, sich dann irgendwann nicht behandeln lassen hat, ist dann ins Berner Oberland gegangen und ist dann dort irgendwann mal von Wandern und dann über die Sandpol, lange Geschichte, auffällig geworden, ist zu uns in die Klinik gekommen und hat mit niemandem gesprochen, hat unser ganzes Zimmer auseinandergenommen und hat, also jetzt nicht aggressiv, sondern hat das alles verändert, hat sich von außen das Laub geholt und hat sozusagen so eine Waldatmosphäre in ihrem Zimmer hergestellt. Und wir waren immer so, ich war Oberarzt auf der Station, wir waren immer so hin und her gerissen, muss ich da jetzt handeln oder kann man nicht auch die ganze Zeit halt im Wald leben in der Station? Also, tut ja keinem was.
Ja.
Und irgendwann, dann haben wir das lange diskutiert und irgendwann haben wir uns dann entschlossen dazu zu sagen, wir wissen nicht genau, ob das ihre freie Entscheidung war, so zu leben. Wir müssen jetzt eingreifen. Mhm. Und haben sie dann, es war dramatisch, haben sie dann sozusagen überwältigt, haben sie auf eine andere Station gebracht, haben sie medikamentös zwangsbehandelt. Das war furchtbar eigentlich. Wir dachten, was tun wir dieser Frau an? Und als sie dann, ich sag mal, eine Woche, zwei Wochen behandelt worden war, habe ich mit ihr gesprochen. Und dann hat sie mir gesagt, dass wir es viel zeitiger halt machen sollen.
Ach ja.
Also, dass sie sozusagen gesagt hat, sie war in ihrem Wahn, so in ihrer Psychose, in ihrer psychotischen Welt. Und das war alles gar nicht so toll, dass sie da wie Öko mit Laub schlafen wollte.
Das war gar nicht ihre schöne Höhle, sondern sie fand das eher belastend.
Sie hat Angst gehabt. Sie hat Angst gehabt. Sie hat die ganze Zeit Angst gehabt von den Dämonen, was sie da alles beeindruckt hat.
Ja.
Und deshalb, an der Stelle habe ich so gelernt, wo ich so denke, wir können nicht immer sagen, das ist toll und sondern in der Psychose ist auch so viel Angst mit dabei. Und an manchen Stellen haben wir die Verpflichtung, einfach das auch zu unterbrechen. Mhm. Also deshalb.
Ja. Es war ja total spannend, weil dieses Beispiel mit dem Laub, dass man da sich denkt, die fühlt sich da wohl und am Ende hat sie ganz schlimme Angst gehabt. Das ist ja sehr spannend. Also heißt befreien aus der Psychose erstmal ja. Aber jetzt hatte ich ja auch gefragt, wie ist es denn, wenn ich dann Medikamente nehme und habe so doll viele Nebenwirkungen, die mich so wahnsinnig einschränken in meinem Erleben und in meinem Lebensalltag. Was würde man da den Patienten sagen?
Genau. Also deshalb, ich meinte so diese sozialromantischen Vorstellungen, dass Psychose einfach alles toll ist, damit wollte ich aufräumen.
Ja.
Gleichwohl gibt es auch Möglichkeiten, die Psychose eben durchaus auch klar auf ein Stück erleben zu dürfen und zu können. Aber das dann, glaube ich, eher im Kontakt halt schon mit einem Menschen, den man gemeinsam kennt. Das ist so ein bisschen ja Soteria. Konzept, aber das können wir
anders. Das müssen wir eh noch fragen, genau, was das heißt gleich. Ja.
Aber wir kommen zu Medikamenten zurück. Und da sind wir bei diesen Nebenwirkungen. Genau. Und da sind wir, glaube ich, wirklich, aus meiner Sicht sind wir da in der Dosierungsfalle sozusagen einfach. Wir wissen ja schon seit den 90er Jahren, das ist so bei den meisten Neuroleptika oder Antipsychotika, ist eigentlich der bessere Begriff, bei den Antipsychotika so ein gewisses Fenster gibt von Dopaminrezeptoren. Wir haben drüber gesprochen, so die müssen da so zwischen 70, 80, 60, 75 irgendwo da so belegt sein.
Und dann Prozent, ist es,
genau,
die Prozent, Rezeptoren.
Genau,
ja, okay.
Rezeptoren. Und dann ist es genau der richtige Bereich. Wenn es weniger ist, Besetzung, dann hat es keine Wirkung. Wenn es aber über 80% sind, dann gibt es eine klare Schwelle. Dann machen sie extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen.
Das heißt extrapyramidalmotorisch, dass es so motorische Störungen gibt.
Dass sie dann motorische Störungen gibt, dass sie dann sich nicht mehr richtig bewegen können, dass sie steif werden, dass die Mimik nachlässt, dass sie sich selber auch total nicht mehr spüren, dass sie sich nicht mehr selber, dass ihnen alles egal ist. Das ist so der klassische antipsychotische Effekt, den wir ja auch wollen. Wir wollen, dass ihnen ja diese Psychoseinhalte egal sind, aber da wird natürlich nicht differenziert. Dann ist ihnen nämlich alles egal, wenn das zu viel ist. Und dann ist es nicht nur die Psychose, sondern das ist das Leben, dann ist es die Beziehung und das sind ja die Trigger, die wir ja brauchen, dass wir irgendwas wollen. Das machen die Antipsychotika, dämpfen das einfach. Also insofern, es ist eine Frage der Dosierung, genau in dem Bereich zu kommen, wo es wirksam ist und da, wo es eben noch keine größere Nebenwirkung macht. Die Nebenwirkungsprofile sind unterschiedlich, sicherlich. Deshalb muss man auch vielleicht zwischen den einzelnen Antipsychotika ein Stück auch auswählen. Und man muss es vor allem gemeinsam mit dem Patienten besprechen, weil der erlebt es ja. Und mit dem müssen wir schauen, beim primären Erleben festmachen, ist das jetzt medikamentöse Nebenwirkung, ist das das Negativsymptom, was wir schon besprochen haben, ne? So diese Lustlosigkeit, diese Antriebslosigkeit, hängt das vielleicht auch mit der Erkrankung zusammen. Und das können wir nur im Dialog mit dem Patienten erfahren. Dazu brauchen wir ihn, um dann gemeinsam zu schauen, also ja, jetzt die Handlungsoption, vielleicht wir reduzieren mal ein Stück. Wie sieht denn so die Situation aus gerade? Ist die stabil, sozial? Was macht Beruf, Familie? Wollen wir mal ein bisschen runtergehen? Wollen wir mal gucken, mit ein bisschen weniger Medikation, passt das? Ob Sie sich dann besser fühlen? Oder jetzt ist richtig Stress, bloß nicht jetzt machen. Nehmen Sie das vielleicht mal für einen gewissen Zeitraum in Kauf, sich vielleicht noch nicht ganz so lebendig, vital zu fühlen, weil jetzt so viel Stress ist, sonst haben wir schon Sorge, dass es dann kippt und Sie dann wieder in die Psychose rutschen. Also ich glaube, das ist ganz viel, was man gemeinsam vertrauensvoll einfach besprechen muss.
Also es ist schon auch bei der Schizophrenie so, dass man da sagen kann, es ist wie so eine, ich sag mal, wie so eine Sollbruchstelle, dass wenn man eben sehr, sehr schlecht sich fühlt und sehr viel Stress hat und sehr viele Lebensereignisse, dann ist das dann der Schwachpunkt quasi ist, der dann auch nochmal aufblüht. So,
absolut.
Ja? So wie der eine hat es mehr am Rücken, der andere hat mehr die Depression,
absolut,
dann und der andere, der hat dann eben mehr diese Schizophrenie-Gefahr sozusagen,
absolut,
der
genau.
Psychose wieder
ja.
reinzugleiten.
Genau, im Endeffekt ist es ja auch eine, also es ist ja eine Grenzerfahrung, wenn es zu viel wird, dass der Körper, der Geist, dass der Mensch dann sozusagen auch psychotisch reagieren kann. Insofern ist die Psychose ja auch so eine, schon eine Conditio humana. Also es gehört zu uns dazu, dass wir in Extremsituationen psychotisch werden können.
Ja.
Das können wir alle. Manche mehr, aufgrund von gewissen Veranlagungen, Dingen, genetisch, etc., andere weniger. Aber prinzipiell können wir alle psychotisch werden.
Ja, genau. Das nutzen ja auch manche Leute mit Folter und mit anderen Methoden, um die Leute so verrückt zu machen, sozusagen, dass
Leider.
Sie nicht mehr funktionieren können.
Leider,
genau.
Ja.
Aber jetzt mal, vielleicht gehen wir doch dann mal gleich in diese Behandlung, weil das hört sich ja jetzt an, wenn ich so zuhöre, dass wenn ich eine Psychose oder Schizophrenie erkrankte Person wäre oder auch Angehörige, dann würde ich ja versuchen, genau also zu Ihnen jetzt zu gehen und zu hoffen, all das zu kriegen. Also eine super engmaschige Betreuung mit einer entsprechenden medikamentösen Unterstützung, mit Verständnis mit und was es alles gibt. Und vielleicht können wir da mal gucken, was gibt's alles? Und dann ist die Frage, ist das realistisch, dass ich das auch kriege da draußen in der Welt?
Tja, das ist eine gute Frage. Es hängt ja meistens damit zusammen, dass die Patienten oder auch die mit Angehörigen ja nicht sozusagen im Vorfeld der hohen dramatischen Psychose kommen und sagen, jetzt fühle ich mich momentan irgendwie ein bisschen komisch und so, sondern das liegt halt auch in der Natur des psychotischen Erlebens, dass man das erstmal ja als real erlebt. Also das ist ja nicht sozusagen von vornherein krankheitswertig, sondern das ist einfach, es passiert, weil sie nehmen irgendetwas wahr. Und da denken Sie ja, dass das real ist. Sie haben ja nicht die Schere im Kopf, wo Sie sagen, oh ja, jetzt bin ich psychotisch. Sondern Sie nehmen Ihre Umgebung genauso wahr wie vorher, nur Dinge sind anders. Und die versuchen Sie sich zusammenzureimen, weil wir immer bestrebt sind, als Menschen irgendwie einen Kontext herzustellen. Und dann stellen Sie irgendeinen Kontext her und dann wird es immer schwieriger, weil die Wahrnehmungen verändern sich immer mehr. Und sie versuchen immer da noch irgendeinen Sinn drin zu sehen. Und irgendwann dann ist das sozusagen gekippt. Und dann ist die ganze Welt hat sich erklärt. Und das alles, was sie wahrnehmen, das hängt damit zusammen, dass sie beobachtet werden, dass sie eigentlich von der NSA, weil sie die und die Dinge, das sind die Stimmen, die über Lautsprecher irgendwo kommen. Es sind die Kameras, die sie beobachtet sind. Es sind die ganzen Leute, die im Auto fahren, in der Telefonzelle und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle macht es doch Sinn. Und dann gehen Sie ja nicht zum Arzt. sondern versuchen sie dagegen zu kämpfen, sich abzusetzen, setzen sie die Helme auf, die wir vorhatten, igeln sich ein, gehen gar nicht mehr raus oder so. Und insofern kommen die dann erst in die Klinik meistens, wenn sie dann auffällig geworden sind, weil die Nachbarn irgendwie sagen, dass sie immer so laut rumbrüllen, sie sollen mal leise sein oder weil sie irgendwelche komischen Sachen machen, im Haus verändern, weil sie vielleicht aggressiv werden, weil sie misstrauisch sind, weil sie irgendwo dem anderen sagen, du mach mal nicht mit mir immer so diese Beeinflussung von außen, ich kann es nicht mehr ertragen und so. Und dann kommen sie in die Klinik und dann sind sie in einem völlig hohen psychotischen Zustand und dann werden sie behandelt. Und ob wir dann hinterher dieses Behandlungssetting, was Sie gerade geschildert haben, ob wir das dann installiert bekommen, hängt zum großen Teil davon ab, ob der Patient das dann auch will. Mhm. Also es ist häufig so, dass die Patienten dann sich behandeln lassen, dort zwangsläufig, aber nicht unbedingt so einsichtig sind, dass das jetzt wirklich alles Erkrankung ist, sondern schon so der Restzweifel bleibt und dann sagen, komm, bevor ich da jetzt immer zum Psychiater renne und dann noch die Pillen nehmen muss und so, nee, dann gehe ich wieder lieber meine eigenen Dinge. Das heißt, mit den Patienten, die das wollen, da können wir relativ viel etablieren an diesen entsprechenden Behandlungsangeboten, Schritten oder so. Für die Patienten, die das nicht wollen, ist es ganz schwierig, die zu erreichen. Und das ist diese Gruppe auch von meistens männlichen, jungen Schizophrenen zwischen 20, 30, die so nicht diese Krankheitseinsicht haben und damit auch keine Behandlungsbereitschaft und die dann immer wieder psychotisch werden und die zum Teil halt dann auch eben auffällig sind im entsprechenden Raum, im Sozialraum. Und da müssen wir eigentlich nachgehend behandeln. Da müssen wir eigentlich hingehen, da müssen wir in die Wohnung gehen, da müssen wir zu den Patienten gehen. Und da fehlt in Deutschland zumindest eine klare Behandlungsform, das kann man an der Stelle auch mal sagen, das ACT, das Assertive Community Treatment, also da, wo von außen sozusagen die Patienten aus der Klinik heraus aufgesucht werden.
Aber also diese aufsuchende Behandlung, genau. Ne, oder auch Stäb genannt, also gibt es so verschiedene Begriffe dafür. Ja.
Die Stäb macht das jeden Tag.
Ja.
Das ist den Psychosepatienten meistens zu viel dann. Ja. Irgendwann sagen die dann, also jeden Tag jemanden da sehen, dann sind es noch verschiedene Leute vielleicht.
Genau. Das ist weil Stäb, noch kurz für alle, heißt stationär äquivalente Behandlung. Also das heißt, dass man wie eine Station hat, nur das draußen, also alle kommen, ne? Der Sozialarbeiter, der Arzt, die Pflege, also die Ärzte, Ärztinnen, also alle sind jeweils da. Einmal die Woche quasi kommt jeder mal vorbei und die sind dauernd wie in der Station betreut. Und das, was Sie jetzt meinen, ist nochmal eine aufsuchende Behandlung, die etwas weniger dicht wäre.
Weil das wir machen Stäb auch und haben selber die Erfahrung gemacht, dass es den Psychosepatienten dann einfach viel zu nah ist und gleichzeitig sie auch den Sinn nicht einsehen, weil sie ja nicht krankheitseinsichtig sind. Also warum soll da jeden Tag, so wie Sie es skizziert haben, einer kommen? Insofern muss es ja eher nur partiell sein, einfach so, dass man punktuell mal hinkommt. Und dann ist es ja so, wenn wir Patienten haben, die nicht krankheitseinsichtig sind, dann können wir uns den ja auch schlecht mit medizinischen Mitteln nähern. Sondern je schwerer die Patienten krank sind, je weniger sie krankheitseinsichtig sind, desto mehr müssen wir halt non-medizinisch kommen. Also das heißt, wir müssen mit ihnen sie aufsuchen, mit ihnen gemeinsam reden. Wir müssen einkaufen gehen, wir müssen spazieren gehen, wir müssen irgendwo soziale Aktivitäten machen. Also es ist so ein ganz anderes Denken eigentlich vom Ansatz her ist, was mit Medikation erstmal gar nichts zu tun hat, sondern es einfach damit zu tun hat, Vertrauen aufzubauen in diesem psychotischen Zustand des Patienten, gemeinsam das zu machen und dann vielleicht irgendwann die Behandlungsbasis zu haben, dass man mit ihm dann auch drüber sprechen kann, warum Medikation an irgendeiner Stelle vielleicht irgendwie ganz sinnvoll wäre und ihm da dabei helfen könnte und ob er es mal ausprobieren würde und so. Aber ich glaube, das ist momentan zumindest in Hamburg und in anderen Ländern nicht finanziert einfach.
Ne? Ich wollte gerade sagen, wer wird das bezahlen? Ne? Man zahlt ja eigentlich immer nur eine medizinische Behandlung und so.
Genau. Und das ist eigentlich ein Skandal.
Ja. Traurig, ja, weil an sich würde man da ja auch präventiv ganz viel machen, bevor man die Kosten ständig hat, die Leute Wochen bis Monate auf Stationen dann zu halten und einzusperren teilweise.
Genau.
Jetzt würde ich noch mal einen Aspekt, den ich natürlich weiß, aber der für viele schwierig zu verstehen ist, ist, warum kommt denn der Verrückte, der jeden Tag mich anbrüllt vor meiner Haustür, sage ich jetzt mal als Nicht-Betroffener, und der immer irgendwie bedrohlich wirkt und sagt, was weiß ich, Bo, hör auf, meine Gedanken zu beeinflussen und da irgendwie rumliegt und schlecht riecht und so. Warum können wir den nicht einfach wegsperren? Na, das ist ja so das, was die meisten in der Bevölkerung dann denken. Nicht, dass der dann noch mal gefährlich wird, der macht so einen komischen Eindruck, warum kann er nicht einfach mal weg? Ja, so. Warum?
Genau. Da gibt es ja im Endeffekt klare gesetzliche Grundlagen zu sagen, ja, wenn jemand eigen- oder fremdgefährdend ist, dann kommt er in die Klinik. In dem geschilderten Moment sind das ja meistens die Fremdgefährdungen, weil er eben das soziale Umfeld irgendwo stört oder so. Und dann ist aber nur so lange der Klinikaufenthalt, solange halt praktisch dieses fremdgefährdende Moment anhält. Und das ist dann natürlich so auch eine Einschätzung, Fremdgefährdung, also ist schon einfach mal Hals Maul zum Nachbarn zu sagen, ist das schon eine Fremdgefährdung? Sicherlich jemanden körperlich zu attackieren, auf jeden Fall. Aber wo sind die Grenzen dazwischen? Wir haben das bei Ordnungswidrigkeiten des Patienten, dann Baustellenabsperrungen zum Beispiel verändern, wo man sagen kann, ja, ist an irgendeiner Stelle kann das ganz witzig sein, weil da sowieso nichts passiert. Wenn das natürlich so eine große Grube ist, ist das ja wirklich ein gefährlicher Eingriff. Also das sind immer so Abwägungssachen eigentlich. Und demzufolge ist die Fremdgefährdung dann irgendwo ja vom Richter festgelegt. Im Endeffekt ist es auch keine medizinische Einschätzung. Also es gibt einen Attest dazu, eine Beurteilung, aber die Entscheidung fällt ja dann das Gericht. Und da ist es oft so, dass nach einer Woche, 14 Tagen, dieser hochakut fremdgefährdende Aspekt weg ist. Und dann gibt es erstmal rechtlich keine Grundlage, die Patienten weiter auf Station zu behandeln. Dann kommen wir in diesen Kreislauf, den wir gerade hatten. Ne? Die Patienten sind dann nicht krankheitseinsichtig und dann warten wir, bis das nächste wieder passiert. Und irgendwann kann das dann sein, dass nach dem dritten, vierten, fünften Mal irgendwann dann das Betreuungsrecht schon greift und dann sagt, gut, jetzt aber muss es eine Langzeitunterbringung werden. Jetzt, das geht draußen gar nicht mehr. Jetzt muss der Patient für ein Jahr in eine geschlossene Einrichtung kommen. Die geschlossene Einrichtung gibt es dann nicht. Also Heimbereich ist damit gemeint. Das ist nicht unbedingt die Klinik. Die geschlossenen Wohnheime, so aus Hamburger Perspektive jetzt, aber das ist deutschlandweit ein Problem, die gibt es nicht. Und demzufolge bleiben die Patienten auf Station.
Richtig.
Und das ist das Problem, was wir momentan bundesweit sehen, dass wir auch, wie jetzt auch in Hamburg, überall, dass wir so zwischen 4, 5 Patienten, gibt es auch Untersuchungen dazu, haben von Patienten, die über ein Jahr, anderthalb Jahre, 2 Jahre bei uns sind, die bei uns wohnen auf Station, wo gar nichts passiert mehr, therapeutisch, weil wir sie nicht in irgendeine Wohnform adäquate vermitteln können, entweder eine geschlossene oder eben eine. Und dann sind wir im aufsuchenden Kontext, wo man sagen kann, okay, wir machen eine Wohngruppe und dann kommen wir aber eben nicht jeden Tag, aber wir können, wenn es gut läuft, sind wir in der Klinik. Wenn es schlecht läuft, sind wir innerhalb von nächsten Tag, sind wir da, gucken nach mit den Betreuern vor Ort und dann kommen wir nächsten Tag, übernächsten Tag und wenn sich vielleicht geklärt hat, dann sind wir auch wieder eine Woche aus. Und das fehlt.
Ja, und das Problem ist natürlich auch, finde ich, an dieser Stelle nicht nur, sage ich mal, der außenstehende Nachbar, sondern eben auch die Angehörigen, die da oft massiv drunter leiden und sagen, ich sehe, es geht meinem Kind, meinem Mann, meinem wem auch immer ganz schlecht und der macht da alles Mögliche, der wird da langsam immer sozial unverträglicher, aber er ist nicht selbstgefährdend und er ist nicht fremdgefährdend. Und das ist ja auch sehr dramatisch, finde ich, dass man da sozusagen zuguckt, wie jemand langsam den Bach untergeht und die Angehörigen immer verzweifelt sind und fragen, können sie nichts machen?
Ja. Absolut, absolut. Und deshalb haben wir Angehörigengruppe und Angehörigenberatung in der Klinik, um eben, oder gehen auch, machen auch Infoveranstaltungen, arbeiten mit dem Angehörigenverband zusammen, um eben natürlich die Sorgen und Nöte erstens aufzunehmen. Zweitens auch manchmal durchaus, ja, ich weiß jetzt nicht sagen, Verhaltensempfehlung, aber teilweise auch zu schauen, was vielleicht auch ein bisschen zu viel gut gemeint ist, aber vielleicht doch auch ein bisschen zu nah und zu eng ist für den Patienten, einfach mal drüber zu reden. Aber oft geht es wirklich genau um das, was Sie geschildert haben, um diese Hilflosigkeit, wo man zumindest erstmal emotional die Angehörigen da abholen kann, wo sie stehen kann und sagen kann, ja, wir sehen das so. Und das ist natürlich der klinische Blick. Der Stationsarzt sieht es ja nicht. Wir in der Klinik sehen den Patienten und wir wissen ja gar nicht, was zu Hause abgeht. Und oft ist das im klinischen Kontext auch gar nicht so relevant für den Behandler vor Ort. Aber natürlich, dieses Leben spielt außerhalb der Klinik. Und deshalb ist es so wichtig, die Angehörigen damit einzubeziehen, die teilweise eine sehr hohe Last zu tragen haben.
Vielleicht kann ich jetzt nochmal das Thema Soteria-Konzept ansprechen, ja? Okay, dann vielleicht nochmal, was gibt's denn überhaupt alles, was man jetzt den Patienten noch so anbieten kann? Jetzt nach der Medikation haben wir gesagt und so, aber das würden wir natürlich am Ende auch in die Shownotes reinnehmen, dass man da so alles wiederfindet, was einen jetzt interessiert, entweder von der beruflichen oder auch von der betroffenen Seite. Genau, was ist denn das Soteria-Konzept?
Genau, das ist ja so ein Steckenpferd. Schön, dass ich da was zu sagen kann. Ja, Soteria ist im Endeffekt ein Konzept aus den 70er Jahren aus San Francisco von Lauren Morsher, der praktisch gesagt hat, es geht eigentlich bei der Psychose, bei der Begleitung der Psychose sozusagen darum, zusammen zu sein und sich menschlich zu begegnen als Mensch. Er hat das auch deshalb auf Laien gesetzt. Er hat gesagt, wir brauchen da gar keine Profis, sondern es geht darum, dass man eigentlich gemeinsam in der psychotischen Erlebniswelt gemeinsam ihn begleitet. Da ist, mit ihnen zusammen ist, schläft. Die haben also auch über 24-Stunden-Dienste gemacht, etc. So vor dem Hintergrund, dass das psychotische Erleben, was wir schon oft jetzt besprochen haben, oft ja auch angstbesetzt ist, ein oft irgendwo eher ins Private, das Private zurückzieht und zu sagen, hier, wir brauchen kein Medikament, sondern wir wollen die begleiten. Da muss man natürlich sagen, 70er Jahre, da waren die amerikanischen Zustände in der Psychiatrie natürlich auch andere, als sie das sicherlich jetzt in Deutschland momentan sind. Das hat er dann über 10 Jahre gemacht, hat es so. Und dann hat 1984, hat dann in der Schweiz, Luc Jambi hat es dann so ein bisschen modifiziert und hat dann aber auch ein Haus gegründet und hat in dem Haus dann genau diese Psychosenbehandlung so gemacht, mit einem ganz reduzierten Einsatz von Medikamenten, teilweise auch gar nicht, in eher so einer Wohnheimatmosphäre, was auch nichts mit Klinik zu tun hat, obwohl es ein Klinikaufenthalt per se erstmal war. Und eben mit dem Being-With-Ansatz, also dass man die ganze Zeit gemeinsam ist. Und dass man sich sozusagen menschlich begegnet. Das heißt auch für das Team, dass sozusagen die Unterschiede im Team auch aufhören. Es gibt da jetzt nicht irgendwie den Arzt, der das Sagen hat, und dann gibt es irgendwie die Pflege, die was ausführt, sondern jeder hat natürlich seine Kompetenzen. Und sicherlich kann der Arzt weiß mehr über Medikamente, das hoffen wir mal. Und die Sozialarbeiterin weiß vielleicht mehr über die Sozialgesetzbücher. So, klar, man bringt seine Profession mit, aber in der Begegnung mit dem Patienten begegnet man sich als Mensch. Mhm. So, von hier zu dir, mhm, auch von ihnen zu ihm, nichts anderes. Und das hat dann die Berner Soteria 84 so gesagt, wie gesagt, gegründet und hat dann damit so eine Bewegung geschaffen, wo sich viele eigentlich da mitmachen wollten, es toll fanden. Und mittlerweile gibt's in Deutschland, ich weiß gar nicht, ich glaube so, ich würde denken, reine Soterien gibt es 5 oder so in der Drehung, kann man gerne auch mal einblenden. Wir haben das im norddeutschen Raum einmal versucht mit der Station, so eine kleine Light-Version zu machen, vom 2014, schon vor 10 Jahren, und sind jetzt wieder dabei, sozusagen eine Station durch den Umbau wieder so herstellen zu können. Da gibt es so klare Kriterien, die man erfüllen muss. Aber dieser Ansatz, gemeinsam sich als Mensch zu begegnen, ist extrem herausfordernd auch für das, für das Team. Aber ist genau das, was eigentlich im Endeffekt auch zählt. Und da geht's gar nicht so, ich finde auch die Berner Soteria, also uns geht's gar nicht so um das Verteufeln der Medikation oder so, sondern es geht wirklich um den anderen Zugang eigentlich dazu zu haben. Und der ist im Endeffekt ja, er erlebt das. Ne? Ich glaube, das ist so nochmal ein großer Unterschied immer, was uns die Schaden vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist, dass es so ein Unterschied ist zwischen dem über die Psychose reden und über die Psychose erleben. Das ist so, Fritz Simon hat mal gesagt, das ist so wie ein Kochbuch lesen. Ein Unterschied ist, ob ich das Essen dann esse. Und nur wer das Kochbuch isst, ist verrückt. Ja. Also wir reden über Psychose, ja, ja, aber das Psychose erleben ist was komplett anderes. Und ich glaube, das ist uns manchmal so als Arzt, Mediziner, ja, so sind wir nicht sozialisiert worden, sondern wir sind die Profis und wir machen und wir tun. Und diesen Zugang hat die Soteria völlig aufgebrochen.
Also es geht dann doch mehr da in Beziehung auch zu gehen, ja, und nicht draußen zu bleiben und nur zu gucken, was der da macht und dann von außen so quasi zu behandeln. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele Menschen da eben auch Berührungsängste haben, auch die Profis, und das irgendwie bedrohlich und komisch finden und dann auch ganz gerne mal wieder weggehen. Ne? Also so im Sinne von, der soll seine Medikamente nehmen und dann komme ich morgen wieder gucken, das wird schon alles. Ne? Also das ist ja auch ein Erleben, was ich zumindest kenne, dass man da Schwierigkeiten hat, das Team dazu zu bringen, in Kontakt zu bleiben mit den Patienten.
Ja, das sind ganz spezielle Teams. Wir haben das jetzt ein Stück in der tagesklinischen Form gemacht, jetzt seit September letzten Jahres in Hamburg, so eine kleine Soteria-Gruppe, so nennen wir das, mit 5 Patienten, die so gemeinsam mit dem Team dort vor Ort gemeinsam den Tag gestalten. Das heißt also auch, es gibt so kaum ein Wochenprogramm, sondern die setzen sich hin und müssen gemeinsam kochen, müssen einkaufen, müssen dann auch ihren Raum sauber machen und überlegen so ein Stück, was sie machen können. Wie der Tag aussehen soll, haben natürlich so eine gewisse Wochenstruktur, zu sagen, okay, vielleicht machen wir mal eine Projektwoche, und dann überlegen sie, was sie machen. Und wenn sie, jetzt das Wetter halt schlecht, aber wenn sie Lust haben, rauszugehen, dann machen sie Sozialraumerkundung, dann gehen sie einfach mal für 2 Stunden mit einem Ergotherapeut, vielleicht aber auch mit dem Arzt, je nachdem, gehen Sie mal raus und gehen mal einfach durch den Kiez und gucken mal nach, was da so alles momentan an neuen Geschäften, an alten, wo was gebaut wird, wo irgendwelche Dinge passieren, weil Sie vielleicht sonst nicht alleine rauskommen. Und wenn Sie Lust haben, irgendwo andere Dinge zu machen, dann machen Sie halt mal eine Woche Ergotherapie und sagen, jetzt bauen Sie irgendwie eine Marimba, arbeiten wir mit Musikbauer zusammen und da ist jetzt eine Woche mal über 2 Stunden täglich Marimba bauen angesagt.
Mhm. Schön.
Und die essen zusammen, die kochen zusammen mit den Mitarbeitern und damit ist es halt diese Wohngruppenatmosphäre eher, wo alle sozusagen gemeinsam was tun und gemeinsam leben miteinander.
Mhm. So. Total spannend. Ich habe das Gefühl, wir sprengen gleich unseren Zeitrahmen. Es macht so Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Es ist so interessant und es gibt natürlich noch, also jetzt auch mal für unsere ZuhörerInnen, super viele Dinge, die man noch fragen könnte, von Bedrohlichkeit, von Medikamenten, von Unterbringungsthemen und so weiter. Wir können vielleicht nochmal einen Teil 2 machen, falls sich jemand wünscht. Aber ich würde jetzt, also wir wollen ja mit dem Podcast auch, dass die Leute es einfach spannend finden, sich mit dem Thema wieder zu beschäftigen, die neuesten Dinge sich anzuschauen, zu gucken, was gibt's da alles, was man noch lesen, lernen oder auch an, wo man sich hinwenden kann. Genau, deswegen würde ich jetzt mal überleiten zu unserem, was gibt es denn, was ich mal lesen sollte, jetzt so im wissenschaftlichen Bereich. Wir haben ja immer auch Zuhörer, die aus der professionellen Ecke kommen, die sagen, oh, ich will noch mal was Wissenschaftliches darüber lesen. Was gibt es denn da?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Von Stefan Leucht, ich glaube, das ist 2 Jahre alt, gibt es eine wunderbare Übersichtsarbeit über Antipsychotika, über die Wirkung, Nichtwirkung. American Journal of Psychiatry, das ist glaube ich 24. entscheidend, da kriegt man wirklich einen sehr guten Überblick dazu. Was interessant ist, ist sonst jetzt noch das neue Medikament, also KXT, was ja einen anderen Ansatz hat, was sozusagen nicht das Dopamin, sondern primär Muskarinergen-Rezeptor wirkt, also da eine agonistische Funktion hat und gar nicht mehr Dopamin, damit eigentlich die ganze Dopamin-Hypothese nur nicht auf den Kopf stellt, aber zumindest sagt, okay, es ist ein ganz neuer Ansatz, das in Amerika zugelassen, seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr sogar.
Das war super spannend, deswegen vielleicht können wir noch einen Buchtipp hören.
Buchtipp.
Um einen guten Überblick über die Psychose zu bekommen, die Schizophrenie ist von Heinz Häfner, der ehemalige Leiter des ZTI in Mannheim, die Krankheit zu verstehen, Schizophrenie zu verstehen. Das ist eigentlich so, ich denke, das ist ein tolles Buch, das ist jetzt erst schon vielleicht 10 Jahre alt oder so, aber die ganzen Aspekte, auch epidemiologische Aspekte, was den Verlauf angeht, also was wir heute besprochen haben, Früherkennung etc., fasst das eigentlich alles sehr gut zusammen. Dann empfehle ich persönlich, jetzt gehen wir ein Stück zurück, auch wenn es nicht die aktuellen Sachen sind, ich empfehle antipsychiatrische Literatur. Also ich empfehle wirklich aus den 70er Jahren von Thomas Tschasch zum Beispiel, Schizophrenie, oder von Ronald Lang, das geteilte Selbst. Also sich einfach dort, da muss man viel Dinge ideologisch einfach beiseite drücken oder da kann man anderer Meinung sein und sagen, naja gut, aber was das Verständnis für Psychose, für das Begegnen, für die Positionierung in der Gesellschaft angeht, finde ich das extrem hilfreich, sozusagen mal diese andere Perspektive zu sehen, so nach dem Motto, es gibt eigentlich gar keine Schizophrenie, sondern das ist einfach alles nur ein gesellschaftliches Problem. Boah, also diese Position mal, den Perspektivwechsel, den wir mit unseren Patienten immer so gerne haben, den selber mal zu machen und nicht so als Psychiater zu sagen, ja, es ist eine Krankheit, wir drehen mal. Das finde ich wichtig. Was Richtung Soteria gehen würde, nochmal Soteria, also von Chomby oder Hoffmann gibt es so, wie wirkt Soteria, atypische Behandlung, mal schauen, was es da gibt zu dem Thema, wer sich dafür mehr interessiert.
Genau, jetzt nochmal ganz, ganz lieben Dank erstmal für dieses ganze Spannende, aber ich will natürlich wie immer die persönliche Frage stellen, was muss ich mir denn jetzt vorstellen, was der Herr Dr. Künstler so macht, wenn er nicht sich mit Soteria und Schizophrenie und seiner Station beschäftigt?
Persönliche Frage.
Eine Freizeit hatte, macht er vor allem gern Musik. Also wir machen selber Musik mit einem Kollegen zusammen, der auch Psychiater ist, der auch Chefarzt ist in einer Klinik in Norddeutschland. Und wir machen so eigene Songs, die wir schreiben, eigene Texte. Wir arrangieren das selber. Das ist jetzt nicht, sind keine psychedelischen Texte, aber es ist so eher melancholischer, ich würde mal sagen, alter weißer Männerpop. Und Sie können das aber gerne hören. Wir freuen uns natürlich auch trotzdem über jeden Klick, über jedes Streaming-Erlebnis. Das gibt es bei Spotify, TikTok, Apple, überall.
Und zwar, wie heißt denn die
Namen,
Band?
Genau, den Namen Klast.
Klast?
G-L-A-S-T. Glast, das ist ein altdeutsches Wort für Schein, Schimmer, Glanz. Mhm. Gibt so verschiedene Literaturstellen, die man googeln kann. Aber wir sind bei Clast-Pop Hamburg. Das ist sozusagen unsere Homepage. Und sonst finden Sie auf den gängigen Streamingformen. Und ja, wer so ein bisschen melancholisch mal den Abend irgendwie einschlafen will, da eignet sich das, glaube ich, ganz gut.
Kann man direkt von uns jetzt rüberschalten zu Clast.
Genau.
Cool. Welches Instrument spielen Sie da?
So, ich mache für das Piano und die Synthesizer.
Cool. Ja, vielen, vielen Dank für diesen echt spannenden Podcast. Vielleicht machen wir nochmal Teil 2. Mal schauen.
Gern, das sehr gern.
Danke.
Tschüss.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.